Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search Effect Podcasts, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Wie üblich mit mir, Jonas Tietgen, dem Yannick. Moin, Yannick.
Moin, ich dachte, ich darf mich schon gar nicht vorstellen.
Ja doch, du darfst jetzt und heute mal wieder eine Gastfolge. Wir haben jemand Wunderbaren zu Gast, nämlich die Elena. Moin.
Hallöchen.
So, wir sprechen mal zu dritt über das Thema Content, über das Thema KI-Suchmaschinen. Ja, der aktuelle Hype lebt natürlich auch hier im Podcast weiter. Wir haben ja letzte Woche schon sehr ausführlich mal über Sichtbarkeit in LLMs und KI-Suchmaschinen gesprochen. Und Elena, du bist ja auch im Bereich Content-SEO unterwegs, mehr so wie ich, ne?
Mhm, ja, genau.
Und ich glaube, wir sind gerade noch ein bisschen stärker betroffen als SEOs wie Yannick, die im E-Commerce-Bereich unterwegs sind. Sind ja doch ganz unterschiedliche Richtungen und wir sind alle sehr unterschiedlich betroffen. Aber daher bin ich auch sehr, sehr gespannt, weil ich meine Meinung und auch mein Leid hier ja schon geklagt habe im Podcast. Und wir haben auf LinkedIn auch schon die ersten Kommentare gekriegt, dass Leute wirklich gehört haben, wie traurig ich war letzte Woche. Fand ich sehr lustig. Bin ich sehr gespannt, ob du mich aus meiner Misere ein bisschen rausholen kannst. Und wir wollen mal schauen, wie du jetzt dazu stehst aktuell. Deshalb lass uns doch mal starten, einfach so ganz allgemein. Wie geht's dir aktuell so in Business-Sicht und in KI-Sicht? Wie fühlst du dich?
Ja, Jonas, ich hoffe, dass ich dir ein bisschen Hoffnung geben kann. Ich weiß nicht, wir werden sehen im Laufe des Gesprächs, wo es hinführt. Aber also mir geht's ganz gut. Und ich habe auch noch Bock auf SEO-Content, wobei dieser Begriff SEO-Content, können wir auch nachher vielleicht noch mal drüber reden, ob der jetzt vielleicht wirklich mal ein bisschen abgeändert werden sollte. Aber gleichzeitig bin ich auch ein bisschen, zugegebenermaßen, ja, ein bisschen overwhelmed, bisschen genervt auch hier und da. Aber trotzdem, ich versuche einfach flexibel zu bleiben und einfach weiterzumachen.
Ich glaube, das ist das richtige Stichwort. Flexibel als SEO ist sowieso Hauptvoraussetzung für den Job. Dass wir dich aber mal ganz kurz hier auch noch vorstellen, dass unsere Zuhörer überhaupt wissen, wer du bist. Man findet dich ja unter elenageiger.de, wenn ich das richtig im Kopf habe, mit EI geschrieben, den Nachnamen. Mhm. Und du machst ja SEO mit Spezialpunkt auf Content für Kunden. Also du bist Freelancerin, richtig?
Genau, ja.
Hast
Und
du da
ich glaube,
dann...
Jonas, ja, ich glaube, was man unbedingt dazu sagen muss, ich glaube, viele oder einige kennen sie aus LinkedIn. Na, da hast du schon nämlich coole Sachen geteilt, wie die Ranch-Style-SEO-Grafik. Die fand ich sehr, ganz cool. Und ich glaube, zum Thema Suchintention hast du ja auch so eine Art Flywheel geteilt, was ich auch sehr cool fand, so wie du das dargestellt hast. Also da bist du ja auch mittlerweile immer mal wieder sehr, sehr präsent unterwegs auf LinkedIn und teilst da deine Insights aus deiner täglichen SEO- und Content-Arbeit mit deinen Kundenprojekten. Also finde ich sehr spannend und finde ich auch tolle Ansätze. Genau, das wollte ich nochmal dazu sagen, dass wir es auch erwähnen. Also wer auch gute Impulse zum Thema Content und SEO haben will, der schaut auf jeden Fall auch nochmal auf deinem LinkedIn-Profil vorbei. Das verlinken wir dann auch unten natürlich, wie man den Shownotes.
Ja, danke dafür. Sehr schön.
Ja, es ist vor allen Dingen immer schön visuell aufbereitet bei dir auf LinkedIn. Na, das ist so ein bisschen die Unterscheidung, glaube ich, zu anderen SEOs auf LinkedIn. Bei dir ist immer ein starker Fokus auf, ich würde mal sagen, den Versuch, schwierige Zusammenhänge im SEO, die ja eigentlich überall sind, möglichst einfach zu erklären und darzustellen und dann eben visuell super auch aufzubereiten.
Ja, genau. Also das ist auch wirklich das, was mir so viel Spaß macht und wo ich auch immer selber, also ich würde das allein schon wahrscheinlich für mich selber machen, dieses Runterbrechen von Komplexität auf vor allem visuelle Erklärungen, weil das mir auch total hilft, Sachen besser zu verstehen. Aber dann, wenn ich's eh schon darüber nachdenke, denke ich mir so, warum nicht teilen? Und ich verbinde das auch so ein bisschen mit meiner, mit meinem Hobby des Illustrierens und Zeichnens so ein bisschen und auch visuell arbeiten. Das macht Spaß. Deswegen schön, wenn's Leuten hilft und wenn die Bock drauf haben, sowas sich anzuschauen und auch darüber zu diskutieren dann auf LinkedIn. Das ist auch immer sehr spannend.
Ich fand auch deinen neuesten Beitrag sehr schön aufbereitet mit diesen ganzen Grafiken. Ich weiß nicht, ob du die selber gezeichnet hast zum Teil, mit den Skizzen, Elementen da zum Thema KI und SEO-Content. Fand ich sehr cool, wie du es auch aufbereitet hast, ne, dass man sieht, okay, wie sind die KI-Antworten in den AI-Overviews gerade generiert, welche Elemente gibt's da mit den Pfeilen und so. Also das, finde ich, zeichnet auch so ein bisschen deinen Stil und dich aus. Und das finde ich schön, dass du da auch so die ganzen, ist ja auch immer das, was wir im Podcast sagen, ne? Nicht nur Textwüsten, nicht nur Bullet Points oder Tabellen, sondern auch so grafische Sachen. Und ich finde, genau das ist nämlich, was dann den Content auch in Zukunft hervorheben wird. Und so sagt ja auch zum Beispiel Benjamin und Fabian von dem Content Performance Podcast, wo du auch zu Gast warst, die sagen ja auch immer, das sind so Kriterien, die sie auch finden, die auch in Zukunft den Unterschied ausmachen werden, vermutlich, dass dann man da auch verlinkt wird in den AI-Overviews, dass man das so grafisch so schön aufbereitet. Das finde ich bei dir sehr cool. Also da werden wir auch nochmal auf deinen Blog verlinken, weil da gibt's coole Beispiele, wie man mit einfachen Screenshots und mit ein bisschen eigenem Input da nochmal so ein bisschen mehr rausholen kann aus dem Content. Das finde ich sehr schön.
Voll, das ist mega wichtig, aber auch so das Thema Wiedererkennbarkeit, würde ich sagen, und Einzigartigkeit. Gut, das ist jetzt bei mir, wie gesagt, das hat sich so ein bisschen so ergeben. Das habe ich mir jetzt nicht so überlegt, dass das so und so aussehen soll. Aber das, ja, hat sich einfach so ergeben. Aber ich glaube, dass das auch ein großer Faktor sein wird in Zukunft. Und halt auch so dieses Plattformübergreifende, dass man auf der Website, auf Social Media, an verschiedenen Stellen immer wieder jemandem oder einer Marke, einer Person begegnet und das sofort zuordnen kann.
Ist das für dich jetzt auch direkt so eine Maßnahme oder ein Punkt? Ich meine, du hast das natürlich schon gemacht, bevor jetzt dieser, ich nenne ihn mal Wahnsinn mit AI-Overviews und sowas losging. Da warst du ja auch vorher schon auf LinkedIn aktiv. Aber ist das für dich jetzt auch so ein Punkt, wo du sagst, dass das jetzt auch an Bedeutung gewinnt für dich, um in dem Zukunfts-SEO. Und damit meine ich wirklich KI-Suchmaschinen. Ich will jetzt nicht diese ganzen neuen Begriffe, die alle schon irgendwie Geo oder keine Ahnung, wie die das alle nennen. Am Ende ist es alles irgendwo ja noch SEO. Ist das für dich schon so eine Maßnahme, die in deinen Augen da dann auch stark drauf einzahlen kann, Sichtbarkeit in diesen KI-Overviews und in den LLMs auch zu gewinnen?
Ja, also ich glaube, das Thema Einzigartigkeit, einzigartige Insights, Perspektiven, das wird schon die Chance erhöhen, da auch zitiert zu werden. Und das ist aber halt eine von vielen Faktoren und Strategien, auf die ich da mich fokussieren würde, jetzt auch in Zukunft.
Wie würdest du das denn dann für deine Kunden spezifisch jetzt, wie ändert sich denn jetzt dein Arbeiten, falls es sich ändert? Also du hattest ja mit Sicherheit die letzten 2-3 Jahre, du bist ja noch nicht so 10 Jahre unterwegs, glaube ich, in dem Bereich, hattest du ja bestimmt so deine Vorgehensweisen, Workflows, Ansätze, Maßnahmen, eigene Erfahrungen. Inwieweit ändert sich das denn jetzt so, ich sage einfach mal jetzt aktuell und damit meine ich natürlich die Monate, die jetzt vergangen sind?
Also ich arbeite ja sowohl beratend als auch strategisch, heißt, ich erstelle Strategien für meine KundInnen, welche Themen sie besetzen sollten auf ihrer Website, um halt möglichst viel Traffic, so war es zumindest bisher, darüber zu bekommen. Und diese Themen priorisiere ich eben auf Basis von verschiedenen Faktoren, wo ich dann bewerten kann, wie erfolgsversprechend diese Themen sind. Und da würde ich in Zukunft das so weit anpassen, dass ich eben ja diesen Erfolg, dieses Erfolgspotenzial, da auch andere Faktoren reinbeziehe. Zum Beispiel, wie gut kann ich jetzt hier einzigartige Perspektiven von meinem Kunden einbringen? Also hat der eine bestimmte Perspektive in einem Bereich, die ich da einfließen lassen kann? Wie nah am Angebot ist das Thema? Gut, das war auch bisher schon ein Kriterium. Oder auch, wie gut lässt sich das Thema aufbereiten für andere Kanäle? Also auch so das Thema Cross-Channel, das wird wichtiger. Also ich werde in Zukunft vorantreiben, dass interdisziplinärer gearbeitet wird. Und dass man eben nicht nur dieses, ich mache Content der dann in Google hoffentlich gut performt, sondern ich mache Content, der auf verschiedene Art und Weisen an verschiedenen Orten gefunden werden kann und auch auf den Markenaufbau einzahlt. Und unabhängig von der SEO-Performance.
Und spezifisch dann bezogen auf diese SEO-Performance, und mit SEO-Performance meine ich auch da wieder KI-Suchmaschinen inklusive wie bisher organische SERPs und aber auch LLMs, was ist da dann das Ziel? Also ist das Ziel, dort möglichst sichtbar zu sein, in den Quellen zu sein, für so viele Themen wie möglich, oder ändert sich da dein Ansatz dann, wenn wir wieder mal über die klassischen Tofu, Mofu, Bofus reden hier, ändert sich da ein bisschen der Ansatz, dass sich das mehr verschiebt?
Also in idealer Weise wäre man natürlich schon für alle Themen rund um das eigene Kernthema vertreten und würde da zitiert werden. Ich denke schon, dass diese Nennung in den LLMs, egal ob jetzt ChatGPT oder AI Overviews, je öfter du da zitiert wirst, natürlich das zahlt auf die Markensichtbarkeit ein. Das ist schon super, wenn das passiert. Trotzdem, ja, wir hatten ja auch letztens diesen Talk, Jonas, zu diesem Thema. Trotzdem würde ich halt immer im Auge behalten, so wie sinnvoll ist es jetzt für bestimmte Themen, also sich anzustrengen, um für diese Themen präsent zu sein. Und bei manchen Themen ist das einfach, macht es aus meiner Sicht mehr Sinn als bei anderen. Und da spielt natürlich auch so die Nähe zum Produkt eine Rolle. Also solche Themen würde ich zum Beispiel priorisieren, im Gegensatz zu sehr generischen Inhalten.
Wenn ich da mal fragen darf, wie unterscheidet sich praktisch jetzt dieser Ansatz oder den du jetzt in Zukunft verfolgst, von dem bisherigen? Also ist es mehr oder weniger eine andere Content-Strategie, die du dann für deine Kunden fährst? Unterscheidet die sich jetzt nicht großartig, weil du weiterhin sagst, hey, wir brauchen natürlich zu einem gewissen Stück Top-Funnel-Inhalte, ne, wirklich rein informative Ratgeber? Oder sagst du eher, okay, vielleicht gewichtest du jetzt, also sind so zwei Fragen in einer mehr oder weniger, gewichtest du jetzt praktisch deine Content-Strategie eher dahin, dass du sagst, okay, wir gehen jetzt conversion-orientierter, also praktisch näher an die Kaufentscheidung mit irgendwelchen Ratgebern, die schon sehr danach klingen, okay, eigentlich möchte ich jetzt im nächsten Schritt was kaufen, sodass du praktisch vorbereitest den Kauf? Oder machst du das jetzt erstmal wie gewohnt in Anführungsstrichen? Wie gehst du da jetzt aktuell vor?
Ja, ja.
Bleibt abzuwarten, ne?
Naja, also.
Oder hat sich da jetzt bisher schon was geändert bei dir?
Also, ich glaube, es wird so allgemein immer noch, also das, was ich bis jetzt schon mache, oder beziehungsweise die Tendenzen, die in meiner Arbeit bisher schon zu sehen sind, auch zum Beispiel dieser Fokus auf EEAT, dass man eben diesen Aufbau der Marke mehr in den Fokus rückt, das wird jetzt noch viel mehr verstärkt. Ich würde noch stärker Thought Leadership Content zum Beispiel priorisieren. Und auch mehr Bottom-of-Funnel-Content, beziehungsweise da noch mehr Arbeit reinstecken, dass diese Sachen, die nah am Angebot sind, dass die einfach perfekt sitzen, anstatt jetzt sehr Tofu-lastig. Aber das war bisher auch schon eher so. Also ich habe schon immer eher so gearbeitet. Aber jetzt würde ich sagen, wird es noch mehr verstärkt.
Also es ist eigentlich ähnlich wie das, was wir auch in den letzten Folgen immer wieder genannt haben, Yannick, wenn ich das richtig raushöre, dass eigentlich ordentliches SEO der letzten Jahre weitergemacht wird, nur verschiebt sich die Prio. Also wenn ich auch das bei dir so ein bisschen, wenn ich es richtig raushöre, deckt sich das wahrscheinlich auch mit den Ansätzen von Yannick und mir und vielen anderen SEOs, bei denen wir sagen würden, dass es gute SEOs sind, dass diese ganze, was du angesprochen hast, Thought Leadership, ist ja nichts Neues.
Genau.
Also manche SEOs fallen jetzt aus allen Wolken, aber guten Morgen. Das ist jetzt ja nicht plötzlich da. Das war ja auch die letzten Jahre schon relevant. Ist mehr und mehr in Fokus gekommen. Und jetzt kommt es halt noch mehr in den Fokus. Und auch diese Verschiebung zu Bottom-Funnel-Inhalten ist ja am Ende auch nichts Neues, was man dann an sich macht. Man setzt nur den Fokus auf andere Punkte. Sagt jetzt vielleicht, okay, ich mache weniger, ich stecke weniger Ressourcen in wirklich Top-Funnel-Inhalte, weil die Nutzerreise sich jetzt halt so verändern wird, dass wahrscheinlich, ich nehme jetzt mal an, Top-Funnel-Inhalte zu, ich weiß nicht wie viel Prozent, aber zu einem sehr, sehr großen Teil von KI-Suchmaschinen sofort beantwortet werden, von LLMs sofort beantwortet werden und das reicht den Lesern dann. Und dann steigen die ein in die tiefere Recherche und da kommen dann wieder unsere Content-Pieces auf der Website selber mehr zum Tragen. Das heißt, eigentlich verschiebt sich ja mehr oder weniger nur der Fokus. Das ist jetzt ja nicht, das ist so ein bisschen, ja, was ich gerade versuche in ganz lang zu sagen. Was ich voll oft gerade sehe, sind diese Ansätze, was wir jetzt machen müssen, jetzt das neu machen und jetzt sind diese neuen Maßnahmen sinnvoller. An sich ändert sich an den Maßnahmen, finde ich, kaum etwas. Es ändert sich nur was an der Priorisierung und an der Verschieben. Also man verschiebt ja die Ressourcen, ne?
Genau, das würde ich auch so zusammenfassen. Und vielleicht noch ergänzend dazu, um auch so diese Priorisierung, das ist natürlich das Schwierige, ne? Also genau das ist ja der Knackpunkt. Also anders priorisieren ja, aber wie? Ja. Wie gehe ich da vor? Und was ich halt jetzt mir so die letzten Wochen eben überlegt habe, da hatte ich dann auch, mal einen Artikel dazu geschrieben und auch auf LinkedIn drüber gesprochen, ist, dass man sich eben wirklich fragt, also auch so dieses mal die Suchintention, mein Lieblingsthema Suchintention, dass man das sich wirklich ganz genau und noch ernsthafter anschaut und sich auch überlegt, bei welchen Themen hat denn jetzt Website-Content einen Mehrwert? Mhm. Und wie muss der aufbereitet sein, damit er einen Mehrwert hat gegenüber zum Beispiel einer KI-Zusammenfassung? Und das wird natürlich dünner. Also da fällt schon viel raus, weil gerade bei eben kürzeren Antworten, bei einem Überblick über ein Thema, bei oberflächlichen, ja, wenn Leute einfach mal so einen oberflächlichen Überblick über ein Thema haben wollen, dann reicht es komplett. Und auch mit ChatGPT kann ich immer tiefer rein, je weiter ich prompte. Aber es gibt eben so ein paar Sachen, da ist meiner Meinung nach Website-Content schon immer noch total stark. Und das sind vor allem, das sind Inhalte, die auf Erfahrung beruhen und auf menschliche Erfahrung. Gut, ich habe zum Beispiel eine Kundin, die ist Reisebloggerin. Das ist ein sehr extremes Beispiel. Ich glaube ernsthaft, dass diese Themen, also wir werden sehen, aber ich denke, bei vielen Themen, das ist alles informational, ne? Also wir bewegen uns da in einem komplett informationalen Feld, aber Menschen werden der KI, das wird, denke ich, nicht genügen, das, was du aus einer KI rausbekommst. Vielleicht in manchen Bereichen ja, aber trotzdem sind die Erfahrungsberichte, die sie da hat, die sind wichtig und da werden Menschen weiterhin ihre Website besuchen. Und das ist jetzt ein extremes Beispiel, aber das ist jetzt nur, ich will das nur so ein bisschen erklären, was mit Erfahrung gemeint ist.
Ich bin auch immer wieder dieser Meinung, weil ich höre immer wieder von anderen SEOs und von anderen KI-Experten, ja, die Menschen werden sich anpassen in ihrem Verhalten, die werden sich zufrieden geben mit den Antworten, die Antworten werden immer besser, die werden immer genauer, immer präziser, aber nichtsdestotrotz bleibt es KI und so wie LLMs arbeiten, nämlich genau, den Content extrahieren, in Token umwandeln, mit Entitäten verknüpfen und wieder ausgeben. Das ist ja das, was irgendwo so schon existiert. Das heißt, es wird nie diese Tiefe erreichen, weil es auch gar nicht eigentlich Sinn und Zweck der LLMs ist. Es wird nie diese Tiefe erreichen, die du mit deinem eigenen Content auf deiner eigenen Webseite schaffen kannst, ne? Um wirklich nachhaltig die Leser zu befriedigen. Und ich habe jetzt erst gehört oder gelesen, vielleicht war es auch sogar bei dir, dass es vermutlich sogar noch wichtiger wird, die wirkliche Suchintention hinter Prompts und Anfragen oder Themen, ne, wie auch immer man es in Zukunft nennen will, nach den Suchen, wirklich noch besser zu verstehen und noch besser zu befriedigen, als man es vielleicht bis jetzt schon versucht hat oder bislang. Weil ja, ein LLM guckt nicht auf ein exakt Keyword-Match, ne? Das ist lexikalische Suche, gibt's so in den LLMs nicht mehr. LLMs gucken nur noch, wie ist die Entität mit welcher anderen Entität verbunden? Wie ist die Intention dahinter? Also die versuchen ja das semantisch rauszukristallisieren, was letztendlich gemeint ist. Ne? Auch wenn das Wort gar nicht benutzt wird. Zum Beispiel Schauspieler aus den Harry Potter Filmen, der die Titelrolle hatte. Ne? Dann weißt du sofort, ah, okay, Daniel Radcliffe. Ne? Und dann kriegst du sofort ausgegeben, wie der Schauspieler heißt. Weil eben durch die semantische Verknüpfungen genau herausgefunden wird, was dann eigentlich gemeint ist. Und das ist eben diese Suchintention. Und da habe ich gelesen, dass das halt noch viel wichtiger wird, dann mit dem eigenen Content und den eigenen Inhalten auf der Webseite auch diese Intention zu erfüllen, um eben auf Google weiterhin natürlich gut zu erscheinen, aber auch dann tendenziell eher zitiert zu werden, wenn dann hoffentlich auch Quellen zitiert werden in den KI-Tools.
Ich würde gern einmal ganz kurz nochmal zu diesem Blogger-Beispiel, Reiseblogger-Beispiel zurückkommen. Weil ich finde, das ist ein interessantes Beispiel, genau aus dem Grund. Also, ich bin bei euch, wenn ihr beide sagt, dass da Menschen dann von Menschen lesen wollen und auch einem gewissen Menschen vielleicht vertrauen, dem folgen und dadurch diese Inhalte wichtiger finden. Aber ich glaube, also es ist ja kein Entweder-Oder. Also es ist ja nicht entweder wollen alle Menschen das oder alle Menschen wollen das. Das wird ja wie üblich bei allem auf der Welt irgendwo dazwischen sein. Es wird die Menschen geben und die Menschen geben. Und warum ich das nochmal ansprechen will, weil ich habe genau die gegenteilige Erfahrung als Nutzer. Ich habe übers Wochenende für mich eine Reise planen wollen durch Südeuropa über den Sommer. Und wie macht man das heutzutage? Ja, wie die coolen Kids, ne? Also über nicht TikTok, sondern LLMs. Und ich habe das mit ChatGPT gemacht, mit der Web Research oder wie auch immer die Funktion genau heißt da, dass sie mit suchen darf. Und mit so ein bisschen, mit ausführlichem Prompting, ich meine, Leute wie wir, die sich da ein bisschen mehr mit auseinandersetzen, prompten vielleicht auch nochmal anders oder besser als ein normaler User, der jetzt erst einsteigt. Aber ich war dermaßen happy, ich wollte gar nicht mehr auf irgendeine Website gehen am Ende. Also ich hatte für die Dauer, die ich angegeben habe, die Vorlieben, die ich angegeben habe, meine Essensvorlieben, die ich angegeben habe, also ich habe alles mit reingeworfen an Infos. Ich hatte den Reiseplan von da nach da. Ich habe gesagt, was möchte ich sehen? Ich habe gesagt, mich interessieren Städte, Wahrzeichen nicht so sehr. Ich will schöne Natur, ich will das sehen. Kultur interessiert mich, bla bla. Es war unfassbar.
Ja.
Also es war unfassbar gut. Und es ist gleichzeitig schön und unfassbar traurig, weil dieses Wissen, das ich gekriegt habe, wurde von Menschen erstellt, die dieses Erlebnis hatten, die sich Zeit genommen haben, die Geld investiert haben, die dann wiederum Zeit sich genommen haben, das aufzubereiten auf ihrer Website. Google frisst es alles oder ChatGPT frisst es alles und wirft mir das jetzt hin, aber es wirft mir das so gut hin, dass ich super happy bin.
Ja.
Und das ist dieses Zweischneidige, was mich aktuell so wuschig macht und so nervt, weil das ist eine super geile Funktion für mich als Nutzer, aber es ist halt Diebstahl ohne Ende von Seiten Google, andere Suchmaschinen, LLMs. Und ich muss sagen, obwohl ich SEO bin, obwohl ich diese Entwicklungen kenne, obwohl ich sage, ich will natürlich auch die Leute unterstützen, soll ich jetzt diese 17 Seiten, die ChatGPT da alle genutzt hat, um mir die Infos auszugeben, soll ich die jetzt auch nochmal alle durchlesen? Ich kriege ja keine neuen Infos. Im Gegenteil, ich kriege Infos, die brauche ich nicht, weil das nicht meinen Vorlieben für die Reise entspricht. Also ich glaube, Reiseblogger sind genau wie andere Content-Sites, die gerade voll auf Info-Content basieren. Ich will nicht sagen, ich habe ja auch so eine Seite. Ich will nicht unbedingt sagen, wir sind im Arsch, aber wir haben auf jeden Fall ein sehr großes Problem. Ich glaube, wir werden sehr, sehr viel Traffic einbüßen. Und ich weiß nicht, ob der Bottom-Funnel-Traffic, der dann noch übrig bleibt, ausreicht, um auf ein gleiches Level zu kommen. Und ich meine jetzt nicht Traffic-Level, sondern Conversion, Umsatz, was auch immer wir dann am Ende tracken, was relevant ist für unser Business. Ich glaube nicht, dass wir da auf ein gleiches Level bleiben. Egal, was wir machen.
Nee, wahrscheinlich nicht. Es splittet sich halt. Also ein Teil wird super gut von KI abgegriffen werden und den werden wir verlieren über kurz oder lang, je nachdem, wie schnell Menschen sich an ChatGPT gewöhnen, wie schnell die das übernehmen und dann auch täglich nutzen. Also ich glaube, das ist ja noch lange nicht so, dass das jetzt weit verbreitet ist, aber es wird kommen, auf jeden Fall. Und dann ist er aber immer noch der Teil, der nerdigere Teil, der mehr invested ist, der wird immer noch meine, also ist jetzt aktuell meine Meinung, weiterhin Websites aufsuchen, von beziehungsweise Content von Menschen konsumieren, denen er oder sie vertraut. Und in dem Fall der Reisebloggerin, ja klar, also so rein Dienstleistungs-Content, wenn du jetzt als User möglichst schnell deine Reise planen willst, dann ist halt ChatGPT super geil für dich. Aber wenn du halt tiefer reintauchen willst, wenn du dich, wenn du beispielsweise, keine Ahnung, du planst ein Jahr in Südamerika, willst da jetzt dir überlegen, wie du das am besten angehst, was sich lohnt zu besuchen, welche Erfahrungen Menschen gemacht haben, allein als Frau zu reisen, wie die Erfahrungen so waren, dann denke ich mal, würdest du schon eher auf einer entsprechenden, also so entsprechende Erfahrungsberichte lesen.
Nein? Ich will hier nicht so voll irgendwie den schwarzen Peter spielen, aber ich weiß nicht, also das kann ich, ich sehe nicht, dass KI das nicht erfüllen kann. Also wenn ich in den Prompt einbaue, ich bin eine alleinreisende Frau, wie sieht's da, wie sind Erfahrungen mit Sicherheit, wenn du den Prompt ordentlich schreibst und dann eben diese Kriterien mit reinschreibst, sagst, ich möchte gerne von Menschen hören, die auch alleine unterwegs waren, in dem Fall vielleicht Frauen, die alleinreisend unterwegs waren. Ich weiß nicht, ob ChatGPT dann unbedingt so gut ist, weil so ein LLM ja immer noch mal anders funktioniert als jetzt ein AI-Overview, zum Beispiel in Google. Aber wieso sollte nicht ein AI-Overview in einem halben Jahr, wenn der dann auch in weiteren Themenbereichen ausgespielt ist, wieso sollte der nicht einfach den Content von den Top 10 alleinreisenden Frauenreisebloggern zusammenschnappen und da zusammenfassen? Also da sehe ich halt so ein bisschen die Thematik. Klar, wenn ich von einem Menschen lesen möchte, ist das ganz klar. Und ich sage auch nicht, dass alle nur noch KI antworten wollen. Auf gar keinen Fall, will ich auch nicht. Aber einfach bei diesem Beispiel, das du bringst, sehe ich nicht, dass es nicht erfüllt werden kann durch KI. Die Frage ist natürlich dann, wollen die Menschen das? Zusammengefasst, glauben die der KI auch? Ich glaube, das ist der viel größere Punkt. Weil die KI schreibt, dass 7 Reisebloggerinnen geschrieben haben, sie wurden 7-mal überfallen, heißt ja nicht, dass es stimmt. Es kann auch 0-mal gewesen sein. Die KI interpretiert nur irgendeinen Quark. Aber erfüllen kann die KI das in meinen Augen voll.
Es kommt nur auf die Erwartung an.
Genau, es ist am Ende der Mensch, der sucht, glaube ich, und nicht, was kann die KI?
Ja. Ja, aber ich glaube, ich sehe das schon wie du. Wir werden schon enorme Traffic Zahlen einbüßen müssen. Das ist die neue Realität dann wohl, ja.
Ich glaube, es kommt auch immer so ein bisschen auf die Suche an sich an. Wenn ich jetzt mal schnell ein paar Infos haben will, dann gehe ich vermutlich nach wie vor schnell in Google rein, hau mir da meine 2-3 Begriffe rein und guck mal, was mir da Google ausspuckt. Vielleicht sogar in Zukunft dann die KI, die AI-Overviews, aber dann vielleicht auch gibt es bestimmt noch genügend Leute, die sagen, ja, warte, aber ich will jetzt mal kurz einen Erfahrungsbericht lesen oder ich will mal jetzt wissen, was der sagt oder jener sagt. Oder Leute wie ich, die sagen, ja, schön und gut, die Aussage, die ist relativ allgemein, aber ich möchte jetzt noch mal so ein bisschen mehr dazu wissen, ne? Zum Beispiel jetzt irgendwie Geheimtipps für Barcelona oder Sehenswürdigkeiten in X statt XY. Ne? Dann gibt mir da ChatGPT relativ nüchtern aus, okay, da musst du da hingehen, da musst du das sehen, da musst du das sehen. Aber in so einem Erfahrungsbericht habe ich vielleicht doch noch Feinheiten irgendwie. Ja, wir waren da an dem und dem Tag, ne? Es war sehr voll, deswegen würde ich dir eher empfehlen, an diesen und jeden Tag zu gehen. Oder wenn es regnerisches Wetter ist, dann geh doch lieber dahin. Und sowas müsstest du ja erst im Prompt nochmal mit einem zweiten Prompt, mit einem dritten Prompt vielleicht feintunen, ne, zu sagen, ja, wenn es an dem Tag nicht so regnet, empfehle mir da noch ein paar Sachen irgendwie. Oder wenn es an dem Tag gutes Wetter ist, was mache ich da am besten? Und dann muss man ja auch gewillt sein, in dieser Situation sehr, sehr viel mit ChatGPT oder mit anderen KI-Chatbots zu kommunizieren. Und ich sehe es im Alltag, zum Beispiel bei meiner Frau oder bei anderen Leuten in meinem Freundeskreis, die wollen einfach teilweise schnell eine Antwort finden, wollen auf eine Website gehen, wollen sich da kurz was durchlesen und sind dann bei zum Beispiel Informationsfragen, sind die dann zufrieden und sagen, okay, jetzt habe ich alles, was ich wissen muss. Die haben aber im ersten Schritt einfach keinen Bock, extra einen Prompt zu formulieren, also extra eine richtige ausformulierte Frage zu stellen, um dann zu warten, bis ChatGPT antwortet, um sich das durchzulesen, um dann vielleicht nochmal nachzufragen, weil sie merken, ja, ist vielleicht nicht ganz das, was ich gesucht habe oder was ich wissen wollte. Und auf Google oder auf anderen Suchmaschinen hast du ja eher dieses, okay, ich tippe mal schnell was ein, ah, okay, das sind jetzt die Treffer, ja, die sagen mir noch nicht ganz zu, ich verfeine jetzt nochmal kurz meine Suchanfrage, aber das geht für mich, kann auch sein, dass ich das total falsch sehe aktuell, aber für mich geht das schneller und ist noch ein bisschen intuitiver als dieses wirklich so eine Konversation treiben mit einer KI. Und das ist ja eigentlich so ein bisschen der Grund, warum das jetzt so alles gehypt wurde in den letzten 2-3 Jahren, weil du ja so eine richtige Konversation führen kannst und weil es ja schon irgendwie ganz cool ist und so davor noch nicht so in der Form da gewesen ist. Aber ich frage mich halt, das hatte ich auch auf LinkedIn irgendwo mal kommentiert, ich frage mich immer wieder, wie sehr wird sich das in den nächsten 1, 2, 5 oder 10 Jahren im Alltag integrieren und wirklich festigen, dass man da wirklich bei Fragen, die man hat, bei Sachen, die man wissen will, also wirklich die reine klassische Informationscontent, ob man da wirklich jedes Mal mit einer KI Konversation treiben will oder ob man sagt, hey, ich will mir eigentlich kurz was durchlesen, ich suche das kurz auf Google und dann will ich da ein bisschen was dazu hören, was irgendjemand sagt, der da eine Ahnung davon hat, oder will ich mir immer nur das allgemein wiedergeben lassen, was die KI mir da erst auf einem Prompt antwortet. Ne? Weiß ich, wie seht ihr das?
Tja, das sind alles sehr spannende Fragen. Ich weiß es nicht. Also ich fände es mega spannend, wenn mal ein bisschen mehr so Feldstudien durchgeführt werden würden, um so das Nutzerverhalten wirklich zu verstehen. Ist natürlich total
von normalen Menschen machen. Auch. Nicht von uns.
Ja, genau. Aber das ist natürlich sehr schwierig, weil da wird es riesige Unterschiede geben vom Alter her, von der Situation, vom Bereich, worum es da jetzt gerade geht. Aber das ist halt mega interessant und ich weiß nicht, also wenn ich mich selber beobachte, so bei der Informationssuche, es ist halt so unterschiedlich, ne? Also wie du jetzt auch gesagt hast, es gibt Situationen, da gehe ich sofort zu ChatGPT, weil ich genau weiß, okay, ich bin jetzt innerhalb von 2 Minuten, habe ich die perfekte Antwort. Aber es gibt auch Situationen, wo ich google und damit dann happy bin und gar keinen Bock auf Prompten habe, also und ja,
ich denke auch, also ich bin da bei dir, Elena, das ist so unterschiedlich und wir sind auch noch viel zu früh drin, um da irgendwas entscheiden zu können und daraus Maßnahmen dann auch ableiten zu können, ne? Also bei mir ist es auch so, ich bin so oft mittlerweile einfach in einem kurzen ChatGPT-Gespräch, weil ich nebenher koche und auch gar nicht tippen will und ich dann gleichzeitig aber auch, würde ich behaupten, den Skill habe, einschätzen zu können, ob die Antwort wirklich völliger Quark ist oder nicht. Weil das ist der wichtigste Skill, den man aktuell braucht, weshalb das ja auch noch nicht verbreitet ist großartig, weil selbst wir dem Ding noch nicht vertrauen. Aber gleichzeitig ist es auch nochmal ein großer Unterschied, finde ich, ob wir über ChatGPT sprechen oder über AI Overviews in Google. Weil AI Overviews in Google werden zwangsweise schneller von der breiten Masse adaptiert werden, weil die halt einfach da sind. Du musst nicht aktiv hingehen. Die Leute haben ihr gleiches Nutzerverhalten, die googeln was. Aber sie kriegen das halt einfach ins Gesicht gebrüllt, ob sie wollen oder nicht. Das heißt, es wird ja viel schneller adaptiert werden und wird dadurch, denke ich, auch schneller ausreichen vielen Leuten als das, was ChatGPT so macht. Und ich muss auch sagen, ich finde die Qualität bei AI Overviews auch besser als bei ChatGPT meistens, weil alles, was ich jetzt immer so gesucht habe und ich hatte AI Overviews, es standen in Stichpunkten dran, wer etwas gesagt hat und dann direkt hinter dem Stichpunkt war die Quelle. Also es waren nicht 300 Wörter, die zusammengefasst waren aus 5 Quellen, das war meine Erfahrung ganz persönlich, sondern es waren 5 Stichpunkte und jeder Stichpunkt war aus einer Quelle eine spezifische Aussage, wo wir jetzt wieder das Reiseblogger-Beispiel nehmen könnten. Wäre dann in dem Beispiel gestanden, vielleicht Reisebloggerin X sagt, du kannst das machen, Reisebloggerin Y hat dort gute Erfahrungen. Und das ist dann wieder was, wo ich sage, reicht, da muss ich dann gar nicht auf die Seite von dieser einen Person gehen. Wenn ChatGPT mir das irgendwie zusammenwirft aus dem ganzen Entitätenquark, der Suppe, und da dann mit dem Löffel reingeht in die Suppe und gibt mir irgendwas aus und du weißt nicht, ist es aus einer Quelle oder hat ChatGPT versucht, 7 Quellen jetzt da zusammenzufassen? Das ist ja das große Problem, wo auch dann die ganzen Hallos herkommen. Ich denke, da ist ein riesiger Unterschied. Aber lass uns mal versuchen, noch mal ein bisschen auf was Praktisches zurückzukommen. Und da würde ich gerne mal wissen, Elena, ob du bei dir oder bei deinen Kunden jetzt schon was siehst in Form von Daten, was du verknüpfen kannst mit einer Veränderung, die jetzt aufgrund von Perplexity, ChatGPT, AI Overviews, die damit zusammenhängt? Oder siehst du da noch gar nichts, was explizit damit zusammenhängt?
Also ich muss sagen, halt nicht nennenswert. Also ich habe vor 2-3 Wochen oder so mal einige Stichproben durchgeführt, mir angeguckt, wo, an welchen Stellen, bei welchen Seiten, bei welchen Suchbegriffen auch Traffic runtergegangen ist, und habe dann gecheckt, inwiefern da AI Overviews ausgespielt wurden, und konnte da jetzt keinen Zusammenhang, also klar, bei manchen ja, aber es war jetzt nicht so, okay, krass, bei dem und dem Thema oder die und die Seite hat halt extrem gelitten jetzt durch AI Overviews. So ist es irgendwie bisher nicht bei mir.
Wie ist es bei dir,
Jan? Und bei euch?
Tatsächlich, also im E-Commerce-Bereich sehe ich es eher weniger. Ich habe 2 Kunden, die nicht aus dem E-Commerce kommen. Ne? Das ist dann eher ein bisschen mehr in dieses klassische, ne, Content entlang des kompletten Funnels. Da sehe ich leichte Auswirkungen, aber ich muss dir tatsächlich sagen, das hält sich alles sehr in Grenzen. Ich habe ein Kundenprojekt, ein relativ neues, da ist zu beobachten, da wurden in der Vergangenheit ohne mich schon Änderungen durchgeführt, was so Rechner und sowas angeht. Und die gehen aktuell mehr oder weniger durch die Decke, in Anführungsstrichen. Also da wird jede Woche, jeden Monat werden da Klicks gewonnen, weil das zeigt, dass die Leute was suchen, mit dem sie interagieren können, dass sie auf einer Webseite auch mal testen können und sich anschauen können, wo einfach die KI aktuell jedenfalls noch nicht so wirklich gut was bieten kann. Ne? Und wo man vielleicht auch eher demjenigen vertraut, der das auf der Website veröffentlicht hat, ist jetzt die Frage, ob dann auch irgendwann solche Features kommen in den AI Overviews, wo man so sich so Sachen berechnen lassen kann, kalkulieren lassen kann auf bestimmten Sachen. Aber dann ist halt auch die Frage, ne? Woraus ziehen die das? Wie wird das generiert? Das wird ja auch schweineteuer. Das ist ja jetzt schon so, dass diese ganzen, das habe ich bei Hans Kronenberg im Podcast, der war auch bei Fabian und Benjamin zu Gast, der hat auch gesagt, das ist brutal teuer. Also wenn ich 2-mal was suche, wird 2-mal die Suchanfrage im LLMs zum Beispiel und auch Overviews wird komplett generiert von null auf. Das heißt, es wird nicht einfach nur von einem Index geschaut, okay, wo passt die Suchintention, ne? Wie ranken wir jetzt die Ergebnisse und geben das aus dem Index, den wir schon haben bei Google oder der Datenbank, sondern es wird jedes Mal komplett neu generiert. Das heißt, es wird abgeglichen, wie stehen die Entitäten zueinander, das wird in Vektoren umgewandelt und geguckt, okay, was will der jetzt eigentlich wissen von mir, ne, mit dem Prompt. Das heißt, es wird jedes Mal neu generiert. Das ist ein wahnsinniger technischer Aufwand, der dahinter steckt. Und dann ist halt über die Haupt die Frage, wie wirtschaftlich das in Zukunft ist. Aber nochmal zurückzukommen, ich sehe die Auswirkungen jetzt, Stand heute, noch nicht so wirklich krass, vor allem bei den E-Commerce-Kunden fast gar nicht. Auch bei den informationellen Beiträgen auf den Online-Shops sehen wir diese Auswirkungen noch nicht so wirklich, beziehungsweise nicht arg anders wie in den letzten Jahren auch, wenn man mal einen Content länger nicht angefasst hat. Das gab es immer wieder, dass dann die Klicks zurückgegangen sind und so. Ich sehe jetzt zum Beispiel eher noch nicht so krass, dass die Impressions massiv hochgehen und die Klicks aber ausbleiben oder nicht hochgehen. Das konnte ich jetzt bei meinen Projekten jedenfalls noch nicht so wirklich feststellen. Bin mal gespannt, wann das noch kommen wird.
Ja, also der Vollständigkeit halber, bei meinen Seiten, die ich so überwache, und auch meiner WP Ninjas, bei der WP Ninjas sehe ich tatsächlich so ein 20%, 25% Anstieg der Impressions. Und gleichzeitig die gleiche Prozentzahl an weniger Klicks. Gleichzeitig kann ich aber nicht reproduzieren, dass auch nur bei einem dieser Keywords AI-Overviews sind. Also keine Ahnung, was da los ist. Ich kann das noch nicht in Zusammenhang bringen. Es führt mich aber zu einer Frage, die ich gerne euch stellen möchte, weil einfach die mich interessiert und vielleicht den Zuhörer dann auch. Wie trackt ihr denn, ob irgendwo AI-Overviews sind? Weil wenn ich in Ahrefs zum Beispiel meine, keine Ahnung, 3000 Keywords, für die ich ranke, anschaue und ich gehe auf die SERP-Features und klicke an AI-Overviews, dann ist angeblich für kein einziges meiner 3000 Keywords ein AI-Overview da. Und selber zu testen in Form von selber googeln, ist ja der Klassiker, das ist ja nicht repräsentativ, weil die AI-Overviews ja mit Sicherheit auch individuell generiert werden und nicht immer gleich sind, nur weil die Suchanfrage da ist, sondern bestimmt auch davon abhängen, Gerät, Suchhistorie, Vorlieben, ne? Alles, was Google über uns weiß, inklusive der Schuhgröße. Also wie trackt ihr denn, ob irgendwo AI-Overviews sind?
Ladies first? Würdest du mal gerne?
Ich habe keine besseren Tracking-Methoden als die beiden, die Jonas gerade genannt hat.
Also ich
beziehungsweise oder halt mal so andere Leute fragen, ob sie es mal testen können. Aber das kannst du ja schlecht bei jedem Keyword machen.
Ich glaube, das kristallisiert sich alles noch raus. Es gibt ja jetzt einige Tools, Profound, Peak AI und wie sie alle heißen. Da gibt es jetzt schon eine Handvoll Tools, die teilweise echt sehr, sehr teuer sind. Also ich glaube, Profound, die kosten ab 5, 6, 700, 800 Euro aufwärts. Ich glaube, das bewegt sich so Richtung 1000 Euro pro Monat, weil das wirklich eine Enterprise-Konzernlösung ist für wirklich große Marken und große Unternehmen. Da kann man tatsächlich zum Beispiel auch Prompts überwachen und tracken. Die AI-Overviews tracke ich jetzt aktuell jedenfalls erstmal mit Systrix. Die haben ja seit ein paar Wochen die Funktion, dass du siehst, bei welchen Keywords werden denn AI-Overviews getriggert. Und es ist Stand heute relativ zuverlässig. Also ich habe bei meinen Kundenprojekten das teilweise schon getrackt in den letzten 2, 3, 4 Wochen. Ich habe bei meiner eigenen Webseite für die wenigen Keywords, für die ich rank, schon überprüft und da stimmt es auch. Jonas, bei dir habe ich vor ein paar Tagen auch mal geguckt. Da war das stichprobenartig auch so, dass ich bei den Keywords, die da als AI-Overview markiert wurden, war dann auch tatsächlich, egal ob ich eingeloggt war oder ne, relativ Incognito-Mode und dann nicht eingeloggt auch und cache-bereinigt, da war das tatsächlich relativ zutreffend immer bei Systrix. Genau, das ist so mit die einzige praktikable Möglichkeit, wie man zum Beispiel AI-Overviews aktuell tracken und messen kann. Man müsste sich mal überlegen, wie man das Ganze dann mit dem restlichen Monitoring und Reporting dann miteinander verheiratet. Ne? Das Google Search Console soll ja auch irgendwas irgendwie kommen, meinte John Müller und weiß nicht, wer das noch bei Google gesagt hat, dass dann wirklich kommen soll. Und dass man dann wirklich auch dann die ganzen Klicks und so tracken kann in der Google Search Console. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich so kommt.
Wir kriegen doch jetzt schon keine Daten.
Ja, also ich bin da, alles, was Google mittlerweile sagt, bin ich tatsächlich ehrlicherweise extrem skeptisch und muss da innerlich immer so ein bisschen lachen und nickt das so alles weg, weil ich denen kein Wort mehr glaube, ehrlicherweise. Aber es soll ja kommen, ne? Aber wenn man relativ praktikabel das tracken will aktuell, dann gibt es halt die Möglichkeit bei Systrix. Ahrefs war es jetzt nicht wirklich
Lass mich da noch mal kurz reingrätschen, bevor du den Satz mit Ahrefs vervollständigst. Ich habe nebenher nämlich auch noch mal kurz bei Ahrefs reingeguckt und ich muss ein bisschen zurückrudern. Offensichtlich war das beim letzten Mal, als ich geguckt habe, so. Ich weiß nicht, wann das war. Aber Stand jetzt kriege ich tatsächlich, aber die Kurve geht gerade erst los, also erst seit ein paar Tagen, die Ansicht, für welche Keywords bei mir auch für meine WP Ninjas AI-Overviews angezeigt werden. Und wenn ich explizit den Keyword-Explorer nutze, sehe ich auch direkt, wenn AI-Overviews da sind und auch welche Quellen genannt werden. Also es funktioniert in Ahrefs offensichtlich auch. Mein letzter Stand war wohl ein bisschen veraltet. Wie gut und zuverlässig das ist, wissen wir wahrscheinlich alle nicht, weil wir können nicht jedes Keyword, das uns angezeigt wird, dann auch noch händisch prüfen. Uns würde auch nicht helfen, weil es ja wieder individuell händisch geprüft ist. Genauso weiß ich auch nicht, du hast ja vorhin gesagt, man kann Prompts dann tracken mit so manchen Tools. Da stelle ich mir auch gleich die Frage, wie will man das zur Hölle denn bitte machen? Also ich meine, es ist jetzt schon schwierig, alle Keywords irgendwie zu finden, für die man dann rankt. Und jetzt überleg mal, wir reden nicht mehr über Longtail-Keywords, sondern über Prompts, wo Grammatik mit drin ist und oder auch keine Grammatik, je nachdem, wie gut man den Prompt eingibt. Das kann ja von 3 Wortkombinationen bis zu 500 Wörtern alles sein. Wie track ich denn da ordentlich alle Prompts? Aber ich denke,
das kann ich dir spontan auch nicht sagen. Also ich weiß, dass man zum Beispiel mittlerweile die Sichtbarkeit darüber in KI-Tools tracken kann, dass man sagt, okay, wie oft wird man genannt, beziehungsweise wie oft wird man zitiert. Ich weiß nicht, wie genau, das wird wahrscheinlich über Embeddings dann transformiert und gemessen. Ne? Man kann ja dann die ganzen Prompts über die Token dann, ne, die dann damit verrechnet oder kalkuliert werden, kann man dann über Embeddings dann in andere Datenbanken und Vektorräume übertragen. Und vermutlich kann man das dann über andere Tools wiederum tracken. Da gibt's so ein Tool, der Genai oder wie das heißt, da bin ich gestern drüber gestolpert. Die bieten sowas an, wie man Embeddings nutzen kann. Das ist jetzt extrem technisch. Aber es gibt schon Möglichkeiten. Ich bin gespannt, wie sich das in Zukunft entwickeln wird. Fakt ist, es wird extrem schwierig sein, gut tracken zu können und transparent tracken zu können. Weil, wie du sagst, jeder formuliert den Prompt ein bisschen anders. Das sind Fragen, jeder lässt mal ein Wort weg oder nimmt mal ein Wort mit dazu. Wie kann ich das ganz vermeiden? Wie kann ich das vermeiden? Das wären ja schon zwei unterschiedliche Prompts, ne, weil ein Wort fehlt. Ich kann dir nicht spontan sagen, wie das Ganze dann zusammengefasst und dann ausgegeben und getrackt wird, aber es wird vermutlich in der Zukunft dann Sachen geben, wie man das besser tracken kann, auch die Sichtbarkeit dann tracken kann in KI-Tools. Aber so wirklich krass eindeutig wie zum Beispiel bei Keywords, vermutlich eher nicht.
Wie machst du das denn gerade, Elena, wenn du für deine Kunden, du hast ja sicherlich in irgendeine Form von Reporting für deine Kunden, von deiner Arbeit, organischer Traffic, Umsatz durch organischen Traffic, Conversions, Leads, was weiß ich. Wie ändert sich da oder ändert sich da aktuell was bei dir? Oder stellst du dir schon mal vor, dass in Zukunft sich was ändern wird, weil wenn du den Bericht ausgibst und da sind jetzt überall 80% weniger Traffic, sieht das doof aus? Oder wie ändert sich da so das Reporting und auch die Kommunikation aktuell mit dem Kunden?
Ja, also wie gesagt, dadurch, dass ich bisher jetzt noch nicht die krassen Rückgänge verzeichnen kann, komme ich da bisher nicht in Erklärungsnot, aber also die Zahlen haben sich jetzt nicht geändert. Die sind bisher Klicks und Conversions je nach Kunde. Positionen werden jetzt immer unwichtiger, denke ich. Also die Klicks sind so das Wichtigste. Aber trotzdem gucke ich sie mir natürlich an, weiterhin. Und ja, idealerweise hätte man noch so ein KPI wie Zitierungen in den LLMs, aber dadurch, dass es das nicht gibt, so richtig, schwierig. Von daher, im Moment ändert sich da jetzt bei mir persönlich nichts.
Aber redest du schon mit den Kunden jetzt in Vorbereitung darauf, dass sich vielleicht was ändern wird in den Zahlen und einfach, weil das ganze Nutzerverhalten sich ja auch ändert? Also bist du da irgendwie schon so auf so einem Bildungsauftragsweg unterwegs?
Ja, schon. Also beziehungsweise man spricht halt miteinander, weil die sich natürlich ja auch dafür interessieren. Jetzt fängt sie an zu gewittern. Ich hoffe, man hört es nicht. Klar, also man ist im Gespräch. Aber ich habe jetzt nicht so eine irgendwie, ich habe jetzt keine PowerPoint gebaut, wo ich die jetzt da informiere. Das jetzt nicht.
Wie ist es bei dir? Ich habe sowas tatsächlich gemacht.
Ja. Echt?
Ich habe so ein bisschen was vorbereitet, so die ersten Erkenntnisse, die man hat, um so ein bisschen zu sensibilisieren, wie muss ich das Thema angehen? Welche prinzipiellen Überlegungen muss ich denn treffen, ne? Dass man sagt, okay, man ist zwar dann sichtbarer, das wird zitiert, dafür brauchen wir guten Content, wir müssen als thematische Autorität nach wie vor wahrgenommen werden, weil je stärker die eigene Marke oder der eigene Markenname mit einem bestimmten Thema verknüpft ist in den Trainingsdaten und in den Trainingsdatensätzen, oder auch über diese REC, über den REC-Prozess dann im Index, beispielsweise bei Google und Co. Je stärker diese Verknüpfung ist, desto eher wird man ausgegeben in den Antworten bei den LLMs, weil eben durch diese Semantik und die Entitäten ja schon, also man spricht in dem Fall von Ko-Okkurrenzen, also das Auftreten von zwei verschiedenen Begriffen miteinander. Wenn der eine Begriff zum Beispiel, mein Begriff häufig mit dem Begriff oder mein Name häufig mit dem Begriff E-Commerce SEO verbunden wird oder in Verbindung steht, dann werde ich bei Fragen zu E-Commerce SEO, ne, kannst du mir da jemanden empfehlen oder pipapo, was aktuell jetzt noch nicht der Fall ist in den LLMs, aber wenn das dann der Fall ist, dann werde ich vermutlich mit größerer Wahrscheinlichkeit häufiger genannt bei den Antworten, die mich dann betreffen und meinen Namen, wie jemand anders, der in den Trainingsdaten und da auch in den Suchmaschinen beispielsweise über die RAG-Modelle, eher weniger genannt wird in Verbindung mit einem anderen Begriff. Das heißt für mich nach wie vor, man muss dafür schauen, dass man die Topical Authority weiterhin optimiert, steigert, vergrößert. Das ist einfach Fakt. Das sehen auch die Experten, die sich da jetzt in den letzten Wochen und Monaten intensiv damit beschäftigen, so beispielsweise auch Kevin Indig, dass die auch weiterhin sagen, man muss Content erstellen, hochwertigen Content erstellen, das Thema auf der eigenen Webseite abdecken, ist natürlich nur ein Teil der Arbeit, aber auch auf der eigenen Webseite gut abdecken, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, da auch in den Datensätzen besser vertreten zu sein als die Konkurrenz, um dann wieder über diese Konkurrenzen die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, da genannt zu werden in den Antworten oder in den Zitaten. Na, also das sehe ich nach wie vor so und deswegen bin ich da so ein bisschen im Aufklären meiner Kunden, ne, der ein oder andere Kunde hört vermutlich auch die Folge an. Und es ist schon so, dass ich dann da auch so, wie du, Elena, in den aktiven, proaktiven Diskurs gehe mit meinen Kunden und sage, ja, da verändert sich viel, da verändert sich gerade was. Wir müssen nach wie vor schauen, dass wir unsere SEO-Basics gut umsetzen, die SEO-Arbeit weiterhin gut umsetzen. Wir müssen uns aber darauf einstellen, dass zum Beispiel Infocontent weniger wert wird, beziehungsweise da Klicks zurückgehen werden. Wir aber trotzdem natürlich wollen, dass wir als Autorität gelten in dem Bereich, für diesen Themenbereich und dann da auch natürlich dann auch die Sichtbarkeit in Zukunft hoffentlich dann auch steigern können in den LLM-Antworten. Und zum Reporting, hast jetzt mich nicht explizit gefragt, Jonas, aber so, was ich zum Beispiel tatsächlich anders wie die Elena mache, ist, dass ich jetzt wieder ein bisschen mehr auf die Rankings schiele, ne? Weil je besser ich organisch ranke, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann doch noch vielleicht ein Klick auf mein Ergebnis kommt oder auf das Ergebnis meiner Kunden. Und deswegen ist für mich das Ranking schon wieder so ein bisschen wichtiger, weil je besser ich ranke, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man vielleicht doch noch auf das Ergebnis klickt. Und weil die Klicks gehen weiter zurück und eine schlechtere Position bedeutet vielleicht dann einen noch größeren Klickrückgang, als es ohnehin schon bedeutet hätte. Deswegen ist für mich schon mittlerweile tatsächlich die absolute Position in den Suchmaschinen doch wieder ein bisschen wichtiger.
In Google oder in Bing?
Ehrlich?
Naja gut, also aus
Sicht... Ich muss so ein bisschen sagen, klar, Bing wird jetzt vielleicht ein bisschen wieder relevanter, aber... Es konnte schon gezeigt werden, dass Bing jetzt nicht wirklich Marktanteile dazugewonnen hat.
Nee, ich frag aus dem Hintergrund, dass die LLMs in ihren Online-Suchen ja Bing nutzen und nicht Google. Und ich da auch schon wieder ganz viel lese auf LinkedIn von den neuen KI-LLMO-Experten oder wie sie alle heißen, dass sie jetzt hier folgende 3 Maßnahmen empfehlen, ohne die man zurückgeworfen wird. Und
ja,
die beziehen sich dann auf optimiere jetzt für Bing, wo ich mir so denke, so was hast du in den letzten 10 Jahren gemacht? Also hast du für Suchmaschinen optimiert oder hast du ganz spezifisch irgendwelche komischen Google-Optimierungen gemacht?
Da muss man dazu sagen, bei ChatGPT ist es Bing. Bei Perplexity ist es so, die haben so einen Mischmasch, wahrscheinlich, die sagen, es ist ein komplett eigener Index, den sie bedienen, beziehungsweise es ist eine komplett eigene Quelle, die sie anzapfen, man weiß es nicht genau, vermutlich ist es ein Mix aus mehreren Datenbanken und Quellen, kann man ja über Embeddings auch lösen. Bei AI Overviews und Gemini ist es logischerweise Google, ne? Also es ist nicht einheitlich Bing und bei Claude und so weiß ich jetzt aktuell Stand heute nicht, wo sie die her. Claude hat jetzt mittlerweile zum Beispiel auch eine Suchfunktion. Copilot ist Microsoft, ist dann auch Bing, aber es ist nicht einheitlich Bing und ja, also wenn ich für Google optimiere und dafür gut meine Maßnahmen gut umsetzen möchte, dann mache ich das ja theoretisch auch für Bing, wobei Bing tatsächlich leicht andere Suchergebnisse hat, weil die einfach nicht so qualitativ hoch ist. Man muss es einfach dazu sagen, es ist von der Qualität her, haben die einfach seit Jahrzehnten eigentlich das Nachsehen. Also es ist einfach das schlechtere Google. Das muss man einfach wirklich ehrlich und hart so sagen. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, ich gucke jetzt auf die Bing-Rankings und versuche jetzt für Bing zu optimieren. Das ist für mich völliger Quatsch.
Das war auch mehr ein Spaß, das war gar nicht so ernst gemeint.
Ja, aber es gibt tatsächlich Leute, die sagen, ja, du musst jetzt Bing berücksichtigen, du musst jetzt massiv die Bing Webmaster-Tools
verfolgen. Ich glaube, auch die hatten einen richtigen Anstieg an Anmeldungen. Ich glaube, die hatten eine richtige Conversion-Explosion bei sich.
Ja, also deswegen, also es ist nach wie vor, ein Teil ist gutes, nachhaltiges klassisches SEO, aber es ist halt leider mittlerweile nicht mehr alles, ne? Das muss man dazu sagen, weil die LLMs arbeiten halt einfach anders wie Suchmaschinen. Sie sind von Grund auf anders technisch aufgebaut und verarbeiten halt auch die Suchen anders.
Gibt's da noch etwas aus deiner Sicht, Elena, was wir jetzt so irgendwie gar nicht angesprochen haben, worüber du auch gerne mal sprechen willst oder noch irgendwas, was du mit reinwerfen willst?
Ja, vielleicht noch das Thema Off-Page. Ich weiß nicht, inwiefern ihr das jetzt in Zukunft noch mehr, weil ich denke mir schon, also das, ich werde auch meine Kunden so ein bisschen versuchen, in Zukunft noch mehr dahin zu stupsen, dass sie da was machen. Weil, also eigentlich, insofern finde ich die Entwicklung ja ganz gut, dass es nicht nur um Backlinks geht, sondern generell um Erwähnungen und darum eben präsent zu sein an vielen verschiedenen Stellen im Internet. Und das muss man natürlich ja auch aktiv vorantreiben. Und dass man sowas auch ein bisschen in die, also natürlich auch hier wieder, war vorher auch schon, hat auch schon dazugehört. Aber ich glaube, ja, sollte man jetzt auch noch stärker drüber nachdenken, wie kann man irgendwie durch Vernetzungen mit Content-Creatern mit Content-Kampagnen, mit kleineren und größeren, wie kann man da irgendwie erreichen, dass noch mehr man die Marke auch stärkt.
Ja, wir haben gerade
sorry für die kurze, habt ihr vielleicht den Lacher gehört, liebe Zuhörer? Ich habe gerade nämlich meinen Hund auf dem Schoß, weil der jetzt angefangen hat zu wuffen, da ist irgendwie vor der Haustür.
Er ist in Schockstarre.
Er sieht ja aus wie ausgestopft gerade, Mensch.
Ja. Ja, das ist, er mag nicht auf dem Schoß hochgenommen zu werden, auf dem Rücken.
Der mag nicht im Fernsehen sein, der ist gerade im Fernsehen.
Ja.
Guckt extra weg.
Nee, die Zuhörer kennen vielleicht von älteren Folgen den Henry noch ab und zu am Wuffen, aber genau.
Sehr sweet.
Sorry für die kleine Störung.
Ja, also wir haben da letzte Woche schon auch drüber geredet, genau über die Thematik, dass es bei uns ähnlich ist, dass es auch früher natürlich eine Rolle gespielt hat, externe Signale zu senden. Ganz früher in Anführungszeichen war da der Fokus wahrscheinlich noch am meisten auf Backlinks, dann wurde es mehr und mehr auch einfach Erwähnungen, ne? Die klassischen Unlinked-Brand-Mentions. Digital PR ist ja immer größer geworden in den letzten Jahren, auch bevor die ganze KI-Thematik hochkam. Und bei uns ist es auch so, wie du es im Prinzip gesagt hast, es ist nicht anders als vorher, nur verschiebt sich da auch wieder ein bisschen mehr der Fokus jetzt drauf, wenn nicht sogar deutlich mehr. Also für mich persönlich zum Beispiel deutlich mehr. Also ich lege jetzt einen sehr starken Fokus drauf, auf mehreren Plattformen unterwegs zu sein, mehr unterwegs zu sein. Und ich finde es cool, dass du, wie du das gerade gesagt hast, Elena, dass es eigentlich eine schöne Entwicklung ist, dass nicht mehr nur Backlinks wichtig sind, sondern dass im Prinzip Erwähnungen ohne Links auch wichtig sind und die Verknüpfung der Marke, des persönlichen Namens mit dem Themengebiet oder der Problemlösung, die man anbietet, dass das auch Relevanz gewinnt, finde ich auch eigentlich an sich eine positive Entwicklung, um hier mal ein bisschen was Positives mit reinzuwerfen.
Ich wollte noch auf einen Punkt zum Schluss so mehr oder weniger zurückkommen. Du meintest vorhin, Elena, du versuchst natürlich auch dementsprechend Expertise von deinen Kunden gezielt einzubauen und da das nochmal verstärkt vielleicht auch da so nachzuforschen, beziehungsweise es noch mehr mit reinzunehmen in den Workflow der Content-Erstellung. Jetzt für unsere Zuhörer, die vielleicht auch selber Content erstellen wollen oder im Team, ne, für das eigene oder für das Unternehmen, wo sie angestellt sind, Content erstellen. Wie würdest du sagen, kriegt man jetzt zum Beispiel, wenn man im Marketing arbeitet und für die eigene Webseite, ob das jetzt ein Online-Shop ist oder nicht, Content erstellen soll und man hat jetzt irgendwie eine Fachabteilung, ne, die da mit dem und dem Thema, wo die richtig tief drin sind, beispielsweise im Customer Support oder in anderen Fachabteilungen im eigenen Unternehmen. Wie gehst du denn an, wenn du jetzt für deine Kunden Texte erstellst oder Content erstellst, wie kriegst du das in deinen Workflow rein, damit wirklich die Expertise, die First-Hand-Experience, so wie man so schön sagt, wirklich dann in den Content Einzug erhält? Ne? Weil das ist auch zum Beispiel ein Punkt, auf den ich stärker mittlerweile in den letzten Monaten wieder Wert lege. Ich hatte das mit Jonas mal vor kurzem besprochen, dass ich da auch wieder verstärkt versuche, die Expertise von meinen Kunden einzubauen, weil die haben die ja. Wie gehst du davor?
Ja, ich glaube, das ist wirklich so wichtig und wird immer wichtiger, also war auch schon in den letzten Jahren wichtig, aber wird immer wichtiger und ich interview die halt, ne? Also so richtig klassisch. Ich überlege mir, welche Person oder ich frage nach, welche Person nicht nur hat fachlich das Know-how, also ist natürlich auch super wichtig, aber auch vor allem, wer hat viel Kontakt mit den Kunden oder mit den potenziellen Kunden und kann da viel darüber erzählen, was die, worauf die besonders Wert legen, wo die vielleicht in der Vergangenheit Schwierigkeiten hatten, auch mit Konkurrenzprodukten, ne, also so wirklich mal nachvollziehen, was haben die für Fragen und Probleme. Das klingt immer so abgedroschen, aber es ist halt einfach wirklich das, was man, glaube ich, machen muss. Und dann diese Insights auch einzubauen in den Content, eben die Ansprache dementsprechend anzupassen, dass die Leute sich abgeholt fühlen. Und auch, dass man auch deutlich macht, dass hier jemand im Hintergrund steht, der sich auskennt. Also gerade wenn es um diese die fachliche Expertise geht. Ja, also da arbeite ich halt auch ganz klassisch mit solchen Autorenboxen oder halt auf jeden Fall soll eine Person erwähnt werden, die dahinter steht, deren Expertise dahinter steht, dass der Leser oder die Leserin auch weiß, okay, das hat irgendwie Hand und Fuß, was hier steht. Da steht jemand mit Expertise im Hintergrund.
Folgefrage noch eine kleine dazu. Guckst du dann, dass du praktisch Zitate in den Content einbaust, dass derjenige dann dir was liefert und du sagst, ich habe Folgendes getestet und durch jahrelange Erfahrung bin ich der Meinung, dass das so und so sein soll? Oder schaust du dann, dass da irgendwie komplette Abschnitte zitiert werden oder sind es nur einzelne Sätze? Sind es Praxisbeispiele oder wie genau versuchst du da die Expertise in den Content mit einzubauen? Also in welcher Form ist das? In welcher Form?
Ja, da gibt es mehrere Möglichkeiten natürlich. Also man kann mit Zitaten arbeiten. Ich bin eigentlich Fan davon, es so aufzubereiten, dass quasi aus der Sicht, also dass quasi der Experte spricht zu den LeserInnen und diese individuelle Erfahrung und diese Expertise kommt eben raus, jetzt nicht nur in einzelnen Zitaten oder Beispielen, sondern wirklich in so einzelnen Formulierungen. Also so, ne, wir sehen immer wieder in der Zusammenarbeit mit Kunden, dass das so und so ist. Aus unserer Erfahrung, ne, also solche können auch einfach nur so Schnipsel sein. Und dann natürlich auch, da kann man super Case Studies einbauen.
Das fließt ja auch einfach in den Content ein wahrscheinlich, ne? Also nicht nur explizit in so einzelnen Abschnitten dann, sondern in den Gesamtinhalt, ich meine, dein ganzes Wissen, das dann in den Inhalt fließt, kommt ja nicht nur aus deiner Recherche, wenn du selber den Inhalt verfasst, sondern nimmt dann ja auch mit ein, was bei diesen Zitaten mit oder bei diesen Experteninterviews mit rauskam.
Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, aber ich glaube.
Ich bin müde, ich hatte eine traumhaft schlechte Nacht.
Also,
du kannst es gerne nochmal rephrasen.
Die Kombination aus dem, was du recherchierst und aber aus natürlich auch aus dem Input deiner Kunden. Ne?
Danke, Janik. Gut, dass wir dich haben.
Ja, also praktisch die Kombination aus beiden Seiten. Deine Recherche, deine Analysearbeit, ne? Du recherchierst ja auch das Thema für deine Kunden, über was du schreibst und dann aber auch natürlich kombiniert mit der direkten Expertise deiner Kunden, das, was sie dir mit auf den Weg geben.
Und dem Wissen über die Zielgruppe, was natürlich dann auch einzigartig ist in dem Sinne, weil es echt ist.
Perfekt, gut, dass du da bist, Janik. Jetzt wissen wir auch, warum du im Podcast dabei bist.
Ja, hat sich die Folge schon gelohnt, dass ich dabei war.
Ey, vielleicht habe ich aber auch nur kurz geschlafen, das kann natürlich auch sein.
Ach du, alles gut, vielleicht habe ich mir auch einen weggebrabbelt, das passiert gern mal.
Das ist nichts Neues beim Jonas.
Na, Entschuldigung, das ist doch eigentlich dein Part. Aber gut, damit machen wir den Sack, glaube ich, lieber zu, bevor wir uns hier weiter bewerfen mit bösen Sachen. Vielen Dank, Elena, für deine Expertise, für deine Insights, für den Austausch. Super spannend für, ich denke, auch Janik und mich, nicht nur für unsere Zuhörer.
Ja, gerne und danke euch.
Ja, gerne. Alle, die dir folgen wollen, sollen wahrscheinlich erstmal auf LinkedIn gehen, oder? Und dann Elena Geiger dir dort folgen. Wir verlinken das in den Shownotes.
Sonst sehr gerne.
Website. Was noch?
Website. Und natürlich mein SEO-Kurs, meinen Kompaktkurs, wenn ihr Bock habt, ganz komprimiert zu verstehen, wie SEO geht, worauf es ankommt, dann könnt ihr den euch gerne auch mal angucken.
Werden wir auch verlinken.
Verlinken wir natürlich gerne in den Shownotes. Cool. In diesem Sinne machen wir den Sack einfach zu. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie üblich, abonniert unseren Podcast, hinterlasst 5 Sterne. Diesmal nicht für Janik und mich, sondern diesmal sind die 5 Sterne für Elena. Und wer einen Stern gibt, der hat persönlich Elena angegriffen.
Also und das geht natürlich gar nicht. Ne?
Gebt 5 Sterne, sonst gibt es Ärger. Sonst kriegen wir nie wieder einen Gast hier rein. Das ist ja für euch, liebe Zuhörer.
Ja, bevor du den Sack komplett zumachst, Jonas, auch nochmal von meiner Seite aus, danke, Elena, dass du da warst und uns deine Gedanken mitgeteilt hast, deinen Input und deine ja, Gedanken zu der ganzen Entwicklung, die ja echt gerade Schlag auf Schlag geht. Vielen lieben Dank, dass du da warst.
Ja, ist immer cool, sich auszutauschen, gerade zu solchen Themen, wo einfach so viel passiert und jeder auch eine andere Ansicht hat. Das ist ja sehr wichtig.
Ich glaube, man muss sich auch aktuell so ein bisschen von allen Seiten so Inspiration oder Gedankenanstöße holen, weil jeder das irgendwie so ein bisschen anders sieht. Und ich glaube so, dass man gut fährt, wenn man sich so in der Mitte bewegt. Ne? So,
ja.
Man muss das alles auf dem Schirm haben, aber es ist vielleicht jetzt nicht alles gerade Armageddon. Ne? Deswegen. Aber vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und da mit uns gesprochen hast.
Ja, danke euch.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.